Ja, schön euch zu sehen. Es ist auch traurig, dass heute meine letzte Predigt, zumindest meine letzte Predigt als Pastor der Gemeinde Hannover-Linden heute hier stattfindet oder ich meine letzte Predigt halte. Und ich habe lange überlegt, was sagst du jetzt da bei so einer letzten Predigt? Hast ja eigentlich alle Möglichkeiten. Du kannst noch mal was richtig Ermutigendes sagen. Kannst du auch noch mal was richtig Melancholisches sagen. Oder du kannst auch noch mal richtig auf den Putz hauen und das sagen, was du schon immer mal sagen wolltest. Aber jetzt kann dir ja sowieso niemand mehr was. Und ich habe mich dafür entschieden, so ein bisschen eine Mischung aus all dem zu machen. Oder beziehungsweise eigentlich will ich eigentlich eher einen Rückblick mit euch machen. Zur Trauer habe ich etwas gelesen, was in meinem schlauen Buch steht, das ABC der Gefühle. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, wenn ihr mal eure eigenen Gefühle verstehen wollt oder besser verstehen lernen wollt, dann taucht man ein in eine ganz neue Welt, in der man viel über sich selber entdecken kann und über das, was Gott in uns hineingelegt hat. Gefühle sind ja eine sehr mysteriöse Welt manchmal. Und da steht über Trauer etwas, was mich sehr bewegt hat, so in die letzten Monate schon, weil ich ja eigentlich einen langen Trauerprozess auch jetzt irgendwie hinter mir habe mit dem Abschied hier. Und hier steht über die Trauer, also es ist immer aus der Ich-Perspektive geschrieben, so als würden die Gefühle selber schreiben. Ich überspringe den ersten Teil und dann steht hier: Ohne mich wären Beziehungen zu Menschen, Gegenständen oder anderem Wichtigen nur so lange etwas wert, wie sie andauerten. Ohne mich würde nichts und niemand bleiben. Ja, das verwundert Sie und kommt Ihnen widersprüchlich vor, aber so ist es. Ich bin das Gefühl, das zum Loslassen gehört. Und weil es mich gibt, sortieren die Menschen beim trauernden Loslassen, was verloren geht und was bleibt. Als bereichernde Erfahrung, als Erinnerung, als Begleitung in die Zukunft. Wenn es mich nicht gäbe, wäre jede Erfahrung ex und hop. Wer mich nicht leben kann, kann nicht reicher werden. Und insofern will ich uns ermutigen und auch mich zuallererst, die Trauer als eine Chance zu verstehen, etwas festzuhalten von dem Guten, was passiert ist, und vielleicht auch so manches Schlechte zu reflektieren. Und das wollen wir heute auch in der Predigt machen, so ein bisschen. Habe drei Punkte mir überlegt. Drei Dinge, die mir wichtig geworden sind in meiner Zeit in Hannover-Linden. Es gibt wahrscheinlich noch viele mehr, aber das sind so die drei, die mir als erstes eingefallen sind und vielleicht deshalb auch besonders wichtig. Es geht so ein bisschen um die Frage nach dem Reich Gottes heute. Das Reich Gottes ist ja ganz mysteriös. Keiner weiß so richtig ganz genau, was es ist. Aber ich hatte ja in der vorletzten Predigt schon gesagt oder in der vorvorletzten, das Reich Gottes ist so etwas, was wir nicht sehen können und was laut der Aussage von Jesus doch schon irgendwie existiert. Reich Gottes ist das, was Maria sieht, als sie dieses Magnificat singt, von dem wir aber noch nichts sehen. Wir sehen keine Welt, in der die Reichen schon gestürzt sind oder die Mächtigen. Wir sehen keine Welt, in der die Armen erhoben werden. Wir sehen stattdessen eine Welt, die vielmehr immer noch gebeutelt ist von den Auswirkungen der Sünde. Und trotzdem sagt Jesus, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch gekommen. Also es ist schon irgendwie was da und wir dürfen auch Anteil haben daran. Und das ist, glaube ich, das, was uns als Christen ausmacht. Und vielleicht auch immer wieder unser Leben als Christen bestimmen kann, dass wir ein Stück weit versuchen, dieses Reich Gottes sichtbar werden zu lassen in dieser Welt. Dass wir versuchen, es zu sehen und es für andere sichtbar werden zu lassen, indem wir uns so verhalten, wie es zu diesem Reich Gottes gehört. Und dieser Frage will ich heute so ein bisschen nachgehen. Wie schaffen wir das in unserem Leben privat, aber auch als Gemeinde? Wie schaffen wir es, das Reich Gottes sichtbar werden zu lassen? Weil ich glaube, dass es keinen größeren Auftrag und nichts Wichtigeres gibt in unserem Leben, als manchmal dieses Reich Gottes durchschimmern zu lassen. Für uns selber, aber auch für andere. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen was von der Faszination ausmacht, das sage ich mal noch ganz kurz als Randnotiz, die Jesus so hatte auf die Menschen. Ich habe mich immer gefragt, naja, er sah wahrscheinlich relativ durchschnittlich aus für die damalige Zeit, war auch irgendwie Zimmermann und nicht, also er war kein herausragender Mensch, so von allem, was wir wissen, was ihn äußerlich so ausgemacht hat. Und trotzdem hatte er ja eine wahnsinnige Anziehungskraft auf die Menschen. Und ich glaube, dass natürlich haben die Menschen gespürt, da ist einer, der ist vollmächtig im Namen Gottes. Aber ich glaube auch, dass er den Menschen irgendwie, die Menschen, die in seiner Nähe waren, die ihn berührt haben, die haben etwas gespürt von diesem Reich Gottes, das so anders ist als alles, was wir sehen können. So, ich fange mal an mit der Identität. Und das ist, jetzt fangen wir auch an, da wo ich angefangen habe, hier in dieser Gemeinde vor 6 Jahren. Da war ich 24, glaube ich, als ich hierher gekommen bin, oder 25 bin ich gerade geworden. Und also ich meine, man ist ja offiziell mit 18 erwachsen, aber erwachsen werden dauert manchmal, bis man stirbt. Und ein Teil von diesem Erwachsenwerden für mich hier in Hannover-Linden war die Frage, wer bin ich eigentlich als Pastor? Ja, weil man hat ja dann plötzlich so diesen Titel und Menschen, die behandeln einen auch teilweise anders, ja, wenn man Pastor heißt. Und sie erwarten, dass man im Namen Gottes spricht und kommt und handelt. Aber man ist ja trotzdem noch ein Mensch und auch ein verunsicherter Mensch teilweise. Ich wusste ja überhaupt nicht, was kann ich denn überhaupt als Pastor? Und was kann ich halt auch vielleicht nicht so gut? Ja, anfangs hatte ich ganz viele Ansprüche an mich selber, die Erwartung irgendwie, jeden Kranken zu besuchen, jedes Mal, jeden Sonntag die perfekte Predigt zu halten und am besten noch jeden Menschen in Hannover-Linden zu bekehren. Und irgendwie habe ich schnell gemerkt, das kann ich alles gar nicht so gut. Und als Pastor hast du ja auch das Problem, es gibt kein Handbuch, es gibt keinen, der dann kommt, wenn du eingeführt wirst und dir so ein Buch gibt und sagt, hier steht drin, was du als Pastor tun musst. Sondern es ist eigentlich wie so ein Freelancer. Jeder kann machen, was er will, mehr oder weniger. Und du musst dich dann selber irgendwie deine Identität finden. So, was macht dich aus als Pastor? Der eine kann gut, ist ein super Seelsorger, aber dafür vielleicht nur so ein etwas schüchterner Prediger. Der nächste ist ein feuriger Prediger und kann aber kein Gespräch führen, das tiefer geht als die Wettervorhersage von morgen. Und einer ist vielleicht ein super Organisator, der plant die riesigsten Events und kann dafür aber irgendwie sich einfach keine Namen merken. Und ein anderer ist vielleicht ein sehr guter Netzwerker, ja, der kennt nach kürzester Zeit alle und jeden und jede Großmutter von jedem. Aber der hat halt andere Schwächen. So. Ja, und ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Also jeder hat so sein Profil. Und ich musste mein Profil erstmal finden und habe zum Beispiel mich immer wahnsinnig geärgert, wenn ich es wieder mal nicht geschafft habe, irgendwie alle Kranken anzurufen oder jedem zum Geburtstag zu gratulieren oder so. Bis irgendwann ich feststellen durfte, ich kann ja gar nicht alles können. Und wer alles können will, der kann am Ende gar nichts. Und mir dann selber diese, vielleicht auch den Zuspruch von anderen Menschen geben lassen durfte, dass ich einfach so sein darf, wie ich bin und am effizientesten und am sinnvollsten vielleicht als Pastor diene, wenn ich die Stärken einbringe, die ich sowieso von Gott schon bekommen habe. Und das will ich euch heute zusprechen mit dieser Sense. Diese Sense, die hat, mit der verbinde ich auch emotional sehr viel. Ja, weil diese Sense, die hing schon in unserem Haus, als wir es gekauft haben. Also nicht im Haus, sondern im Schuppen. Und damit habe ich im Prinzip angefangen, die Wiesen frei zu schneiden, wo die Schafe dann gegrast haben und so. Also ich habe viele qualvolle Stunden mit dieser Sense verbracht, aber auch viele schöne Stunden in der Sonne, im Sommer, im Frühjahr, im Herbst. Und diese Sense hat einen gewissen Zweck. Ich habe euch ja mal noch was anderes mitgebracht, und zwar einen Klotz, ein Stück Ast aus dem Deister und einen Nagel. Wenn ich jetzt versuche, diesen Nagel in diesen Klotz reinzuhauen, dann ist die Sense dafür nicht gut geeignet. Ja? Ich hoffe, das war jetzt anschaulich genug für euch. Ich lasse es jetzt lieber, bevor ich mich noch verletze. So, ich schiebe die mal hier vorsichtig. So. Also, genau. Was ich damit demonstrieren wollte, ist, jedes Werkzeug hat seine Funktion. Und darin ist es gut, dieses Werkzeug. Also die Sense ist gut darin, Gras zu schneiden. Vielleicht auch so irgendwie noch ein bisschen Buschwerk oder so. Aber wenn es dann zum Beispiel ans Nägel reinschlagen geht, ist die Sense nicht das richtige Werkzeug. Und das ist jedem völlig logisch. Also ihr guckt jetzt alle auch schon richtig gelangweilt. Ich verstehe das auch, weil das eigentlich eine sehr naheliegende Erkenntnis ist. Aber ich will euch nicht für blöd verkaufen, weil ich glaube, interessanterweise fällt es uns bei Menschen ganz schwer, das wahrzunehmen, dass das Gleiche zutrifft. Ich habe mich da in letzter Zeit irgendwie einfach so aus Interesse mit ein bisschen näher mit befasst. Es gibt ja in der Psychologie seit langem schon einen sehr intensiven Streit aus der Frage, was spielt sozusagen bei der Entwicklung eines Menschen die größere Rolle, die Genetik, also das, was sozusagen ja deine Bauplan ist als Mensch, oder die Prägung. Also deine Eltern, in welchem Haushalt du aufwächst, welche Freunde du hast, welche Schule du besuchst und so weiter. Und da gab es verrückte und auch gruselige Experimente dazu, und die Wissenschaft ist sich heute immer noch uneinig. Aber was man heute weiß, ist, dass es höchstwahrscheinlich so ungefähr 50-50 ist. Also es trifft sich irgendwo in der Mitte, und es gibt die sogenannte Epigenetik. Also es scheint in unserer DNA gewisse Wesensmerkmale festgehalten zu sein, die sich besonders ausprägen, wenn wir unter bestimmten Bedingungen aufwachsen. Also sozusagen der Bauplan ist relativ flexibel, aber er legt doch ziemlich klar fest, also wirst du zum Beispiel ein extrovertierter Mensch oder ein introvertierter Mensch, bist du eher ängstlich oder eher mutig, bist du eher, keine Ahnung, kreativ oder eher stetig. Alle diese Dinge, die sind schon ein Stück weit in uns angelegt. Und ich weiß nicht, ob euch diese Erkenntnis jetzt besonders begeistert, aber mich begeistert sie schon insofern, als dass ich denke, Gott hat jeden von uns wie so ein Werkzeug gemacht. Und wenn wir jetzt ständig versuchen, etwas anderes zu sein als das, was wir sind, dann verschwenden wir ganz viel Kraft und Energie. Also wenn ich, der ich vielleicht eher so ein kreativer Mensch bin und ein wirrer Kopf, ja, im positiven Sinne, die ganze Zeit versuchen würde, jetzt irgendwie zum Beispiel, Buchhalter zu sein oder Archivar, dann wäre das ein Problem für beide Seiten, sowohl für die Buchhaltung als auch für mich. Ja? Und genauso war es auch eben in Bezug auf meine Rolle als Pastor. Ja, wenn ich jetzt versuche, immer dran zu denken, dass der Gemeindebrief schon 8 Wochen vorher bis aufs letzte Detail durchgeplant ist, dann hätte ich sehr viel Energie verschwendet, die vielleicht den einen oder anderen gefreut hätte, ja, dann hätte man schon manches früher gewusst, aber mich hätte es viel Kraft gekostet, und diese Kraft hätte ich nicht für andere Dinge gehabt. Und so will ich euch zusprechen, im Reich Gottes hat es einen Sinn, dass Gott uns so gemacht hat, wie wir sind. Ihr seid kein Fehler. Gott hat sich nicht bei euch vertan. Und so geht es aber ganz vielen Menschen bis ins hohe Alter hinein, dass sie denken, oh Mann, warum kriege ich manche Dinge nicht so hin wie andere Menschen? Warum sieht das Zimmer von dieser Person immer so schick aus und meins immer so rumpelig? Selbst wenn ich aufgeräumt habe, sieht mein Zimmer noch schlechter aus als das von meiner Schwester. Wie kann das sein? Oder wie kann es sein, dass jemand anderes ein Gedicht in einer Stunde auswendig lernt und ich brauche dafür 3 Tage? Und es fängt schon ganz früh an in der Schule, dass wir uns vergleichen mit unseren Mitschülern und wir denken, oh, wenn ich doch nur so wäre wie der. Oder wenn ich doch nur ein bisschen mehr so wäre wie alle anderen. Aber dieses eine, das unterscheidet mich irgendwie von allen anderen. Und ich glaube, wir müssen oder wir dürfen uns von Gott zeigen lassen, dass das, was uns unterscheidet von den anderen, nicht unsere Schwäche ist, sondern gerade vielleicht dieses wundervolle kleine Detail ist, was Gott sich für uns ausgedacht hat. So dieser Jaguar vorne auf dem Auto. Ich glaube, das ist ja das, wofür die Leute am meisten bezahlen. Und manchmal ist es eben genau das, was uns vielleicht dann so zu dem Spezialwerkzeug machen kann, was gebraucht wird im Reich Gottes. Also lass dir nicht einreden, dass du mehr so sein müsstest wie alle anderen. Sicherlich hat es auch seinen Sinn, in manchen Dingen sich weiterzuentwickeln. Ja, also Ordnung kann nie schaden. Oder auch so ein bisschen vorauszuplanen. Aber ich glaube, man darf sich auch wirklich über die Dinge freuen, die Gott uns so in unsere DNA reingelegt hat. Und da können auch Kinder übrigens sehr unterschiedlich sein von den gleichen Eltern. Also man muss sich auch nicht mit seinen Geschwistern unbedingt vergleichen und sagen, wäre ich doch mal mehr wie meine Schwester oder so. Sondern wir dürfen uns freuen über die Gaben, die uns gegeben wurden. Und das war für mich auch so ein kleines Evangelium, als unsere ersten 3 Jahre dann hier vorbei waren. Da hatten wir in der Gemeindeleitung so eine Auswertungsrunde. Ja, da war dann unsere Vikariatsbegleiter dabei und die haben gesagt, ja, wie zufrieden wart ihr denn mit den Holmers nach den ersten 3 Jahren? Und das war ja natürlich für uns ein spannender Moment. Ich glaube, das war auch mitten in Corona. Ja, das war mitten in Corona. Und wir waren natürlich so ein bisschen nervös. Was sagen sie jetzt? Wir wussten schon, so ganz unzufrieden sind sie nicht, aber man weiß ja nie, was dann auf den Tisch kommt. Und für mich war das Schönste, dass, ich glaube, das war sogar Christoph hauptsächlich, da ging es irgendwie darum, dass ich irgendwie dann wurde eben festgestellt, erst was haben wir alles gut gemacht, ja, und dann kam natürlich auch Verbesserungspotenzial. Und dann hieß es, dann habe ich selber gesagt, ja, ich habe aber auch viele Termine vergessen und bin zu spät gekommen und dies, das. Und dann hat ausgerechnet Christoph gesagt, der ja eigentlich ein sehr, würde ich sagen, schon eher organisierter Mensch ist, strukturierter Mensch, hat er gesagt, ja, aber Samuel, genau dafür haben wir dich doch angestellt, dass du so bist, wie du bist. Und das hat mir so gut getan, das nach 3 Jahren zu hören, dass genau dieses, was mich ausmacht, sowohl im Positiven als auch im Negativen, das war, was gesucht wurde und was auch gefunden wurde anscheinend. Und das war für mich so ein Evangelium. Und ich hoffe, dass ihr euch das heute Morgen auch in irgendeiner Art und Weise zusprechen lassen könnt. Ihr seid richtig so, wie ihr seid. Und wenn ihr vielleicht manchmal das Gefühl habt, ihr haut immer auf so einen Nagel, aber es funktioniert irgendwie nicht richtig, vielleicht liegt es dann daran, dass ihr noch an der falschen Stelle seid in eurem Leben. Vielleicht versucht ihr, einen Nagel reinzuhauen, obwohl ihr eine Sense seid und ihr wärt auf der Wiese viel besser geeignet. Ja, und dann ist es für euch auch in Ordnung, euch was anderes zeigen zu lassen. Und ich glaube, wenn in der Gemeinde jeder diesen Platz findet, wo er so als Werkzeug gebraucht werden kann. Es gibt so Menschen, die können mit wenigen Handgriffen den Raum sehr gemütlich machen. Es gibt so Menschen, die sehen immer Unordnung überall und die bringen dann Ordnung. Es gibt so Menschen, die lesen jeden Rechtschreibfehler. Und es gibt aber auch Menschen, die sehen so ein olles Gemeindehaus, ja, nicht, dass unseres jetzt oll ist, aber angenommen, es wäre oll, und sehen das Potenzial, was da drin steckt. So wie ich. Ich habe immer gesehen, ich sehe 2 Alpakas vor der Haustür. Ja? Und ich sehe da so ein Parkhaus neben der Gemeinde für 1000 Leute. Und wer weiß, vielleicht wird es eines Tages mal so, aber man braucht Visionäre auch. Ja? Und man braucht aber gleichzeitig auch Leute, die sehen die Finanzen und die sagen, was ist möglich. Und dann braucht man aber auch wieder Träume. Also wir brauchen alles und ich empfehle euch, lasst euch da ermutigen, eure Gaben einzubringen. Und ermutigt euch auch gegenseitig. Also jetzt, wo ich wusste, ich habe nur noch ein paar Monate hier, habe ich versucht, so viel es ging, Menschen zu loben und zu ermutigen. Das habe ich irgendwie so, ich habe nicht darüber nachgedacht, ich habe mir keinen Plan gemacht oder so, das war irgendwie automatisch, weil ich wusste, jetzt habe ich ja bald nicht mehr die Gelegenheit und dann konnte ich endlich mal alles Positive sagen, was ich mich vielleicht vorher nie getraut habe oder so. Und dann habe ich jetzt wieder gemerkt, wie toll das ist, wenn die Augen leuchten und man kriegt dann mit, so die Leute freuen sich darüber, dass irgendwas wahrgenommen wurde, was sie gemacht haben. Oder dass ihnen irgendwas zugesprochen wird, was sie sich vielleicht manchmal so gar nicht so richtig getraut haben. Und ich wünsche mir so, dass wir als Gemeinde lernen, uns gegenseitig mehr zu ermutigen, dass wir so zu einer, wie zu so einer Goldschmiede werden, in der aus jedem das Beste rausgeholt wird. Ich meine jetzt nicht in so einem Effizienzsinn, nicht so kapitalistisch, ja, wir müssen aus jedem das Maximum rauskitzeln, sondern ich meine das so ganz positiv. Dass jeder hier so in der schönsten Version von sich selber rausgehen kann und aufblüht in dem, was er so machen kann. Und das wäre für mich dann das Reich Gottes. Und das überträgt sich auch auf die Menschen draußen. Wenn wir so eine Lobkultur und eine Förderkultur entwickeln, dann werden das die Menschen draußen auch merken. Wenn wir in die Eisdiele gehen und zu Rialto und dann sagen, weißt du was, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der Verkäufer, aber das ist mein Lieblingsverkäufer, dieser, ich glaube, kommt er aus Argentinien? Ja, der, wenn ich seinen Namen wüsste, wisst ihr es? Wir nennen ihn jetzt einfach mal Pablo. Dann, wenn ich sagen würde, Pablo, ich finde es so toll, wie du Eis verkaufst. Was denkt ihr, was der da mitkriegen würde? Wenn ich sagen würde, ich habe noch nie einen Eisverkäufer wie dich erlebt, Pablo, und das stimmt auch. Und jetzt habe ich leider die Chance nicht mehr, es ihm zu sagen, aber vielleicht tut ihr es für mich. Naja, genau, dann wäre das Reich Gottes vielleicht ein bisschen sichtbarer. So, der zweite Punkt ist dann vielleicht so ein bisschen kritischer jetzt. Von Mücken und Kamelen heißt dieser Untertitel sozusagen. Wer von euch weiß, wo Mücken und Kamele vorkommen in der Bibel? Jetzt kommen die ganz Bibelfesten hier. Ja, fast. Also Jesus benutzt tatsächlich das Kamel noch ein anderes Mal als Beispiel. Aber wisst ihr jetzt nicht, ne? Es war Matthäus 23, muss ich kurz raussuchen, Entschuldigung. Matthäus 23, hier. Matthäus 23, Vers 23. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Dieses soll man tun und jenes nicht lassen. Blinde Führer, ihr siebt die Mücken aus, aber das Kamel verschluckt ihr. Habt ihr noch nie gehört? Es ist doch witzig, oder? Ihr siebt die Mücken aus, aber das Kamel verschluckt ihr. Das könnte eigentlich auch so sprichwörtlich werden. Ja, und manchmal habe ich das Gefühl, es mangelt uns an Liebe. Nicht nur uns als Gemeinde, sondern uns Christen allgemein. Ich habe manchmal den Eindruck, die Liebe wird verkauft für Macht. Und es ist vielleicht so ein grundmenschliches Ding, dass wir gerne unsere Macht ausbauen und Sicherheit ausbauen. Aber das Problem ist, dass es immer auf Kosten der Liebe geht. Und das habe ich auch in einigen Konflikten gelernt und auch in einigen Konflikten aus der Vergangenheit dieser Gemeinde, weil davor ist man ja auch nicht verschont. Vielleicht wisst ihr manches gar nicht, was hier so passiert ist. Das habe ich dann so mitgekriegt. Manchmal habe ich es auch in den Archiven gefunden, noch ganz alte Konflikte, die hier in der Gemeinde stattgefunden haben. Und das hat mich auch immer fasziniert. Was bedeutet es, als Christen miteinander zu leben? Weil wir haben ja die Chance, anders miteinander zu leben als die Menschen in der Welt, zumindest hoffen wir das. Und gleichzeitig ist doch vieles in unserer Kirche, in unserer Gemeinde, aber auch eben in der Kirche im Großen und Ganzen in dieser Welt, was irgendwie sehr weltlich aussieht. Ja, es geht dann eben doch ganz oft um Macht und nicht so sehr um Liebe. Und genau das ist das, was Jesus den Pharisäern hier vorwirft. Ihr gebt euren Zehnten, sogar von euren Gewürzen gebt ihr euren Zehnten. Ja, ihr seid da ganz penibel. Aber wenn es um das Eigentliche geht, nämlich um Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Treue, dann seid ihr auf einmal ganz blind. Wenn es aber darum geht, eure Macht auszubauen, ja, noch heiliger auszusehen nach außen und vielleicht noch irgendwie noch mehr Menschen zu haben, die euch nachfolgen und die das tun, was er ihnen sagt, dann seid ihr auf einmal wieder ganz groß. Und da habe ich mich gefragt, wie oft haben wir in theologischen Grundsatzdiskussionen unsere Kraft verschwendet? weil es uns doch irgendwie wichtiger war, Recht zu haben in einer theologischen Frage, als die Liebe irgendwie groß werden zu lassen. Und da nehme ich mich nicht davon aus selber. Paulus schreibt es in 1. Korinther 8, Vers 1 bis 3, was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, das betrifft uns jetzt heute nicht mehr so, wir wissen, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht aber auf. Finde ich einen tollen Satz. Die bläht auf. Die Erkenntnis bläht auf. Die Liebe aber baut auf. Wenn jemand meint, etwas erkannt zu haben, so hat er doch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wer aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Also wenn ich eins gelernt habe in diesen 6 Jahren, dann ist es, dass wenn man meint, etwas verstanden zu haben, man meistens noch nichts verstanden hat. Und ich will gar nicht wissen, mich würde mal interessieren, ich habe leider nicht mehr jetzt alle Predigten von mir angehört, die ich so am Anfang gehalten habe, aber ich glaube, ich würde mir manchmal widersprechen heute. Und ich hoffe, dass ich mir in 10 Jahren auch wieder widersprechen würde. Und trotzdem ist es ja gut, dass ich heute hier stehe. Und es ist auch gut, dass wir streiten über theologische Fragen, das meine ich damit gar nicht. Aber schlecht wird es immer dann, wenn wir unsere Meinung und unsere Position dazu nutzen, Macht über andere auszuüben. Oder uns so einen Platz zu erkämpfen und zu sagen, wir sind aber die hier die einzige Erkenntnis haben. Oder ich bin der Einzige, der es wirklich verstanden hat. Und wenn wir Menschen ausgrenzen durch unsere Erkenntnis. Ja, wenn ich sage, du hast hier was zu suchen, aber du nicht. Oder wenn du dich so und so verhältst, dann hast du hier nichts mehr verloren. Ja, Menschen, da haben wir als Baptisten auch eine tragische Geschichte. Menschen wurden vom Abendmahl ausgeschlossen aus irgendwelchen seltsamen Gründen. Menschen mussten sich vor der Gemeinde entschuldigen für bestimmte Dinge. Die Gemeindeleitung hat Gemeindezucht manchmal etwas zu sehr auch als Machtinstrument genutzt. Aber wir dürfen uns von Jesus zeigen lassen, ja, das oder immer wieder demütigen lassen. Und das ist für mich so ein Geheimnis. Demut, so negativ das manchmal auch klingt, kann aber was sehr Befreiendes sein. Wenn wir uns von Jesus zeigen lassen, dass er selbst, der alle Macht hatte, im Himmel und auf der Erde, dass er, der in göttlicher Gestalt war, sich nicht zu schade war, sich zu erniedrigen und als Baby in einem Stall geboren zu werden, wie viel mehr dürfen wir es ihm dann nachmachen? Wie viel mehr dürfen wir auf unsere weltliche Macht verzichten, ja, unsere Machtposition nicht ausnutzen, sondern gnädig sein mit unserem Nächsten? Ja, und das Beste suchen für ihn, so wie es im Hohelied der Liebe heißt. Das ist vielleicht irgendwie so eine etwas schwieriger Gedanke, aber trotzdem glaube ich sehr wichtig. Wenn wir miteinander umgehen, dann müssen wir die Liebe über die Macht stellen. Und ich glaube, dass Gemeinde auch immer nur dann funktionieren kann, wenn nicht einer die Macht an sich reißt. Ich glaube, das größte Problem, was wir im 21. Jahrhundert haben werden als Gemeinde, und das ist ja hier nur, ich sag mal, wir sehen als Gemeinde hier zumindest im deutschen Teil die Besucher, Gottesdienstbesucher werden weniger. Und das sehen ja alle Kirchen. Ja, guckt euch die Statistiken an, ihr werdet sehen, fast alle Kirchen erleben das, dass die Mitgliederzahlen einknicken und dass Menschen die Kirchen verlassen. Und in den Landeskirchen ist es viel extremer. Und ich glaube, das hat nicht nur damit zu tun, dass die Menschen irgendwie überheblicher werden und nicht mehr nach Jesus suchen, sondern es hat auch damit zu tun, dass wir als Kirchen ein Authentizitätsproblem haben. Weil wir auf der einen Seite von einem Jesus predigen, der auf einem Esel in die Stadt geritten kommt und auf der anderen Seite Missbrauch treiben. Und damit meine ich nicht nur sexuellen Missbrauch, sondern auch geistlichen Missbrauch. Wir unterdrücken Menschen, wir nutzen Menschen aus, wir erwarten von Menschen, dass sie sich unterordnen, dass sie sich doch in irgendwelche hierarchischen Strukturen zwängen. Und da sind auch wir Baptisten nicht von ausgenommen. Also manchmal schlackern einem schon die Ohren, wenn man so Geschichten Geschichten aus dem Leben von einzelnen Menschen hört. Und deshalb spreche ich das so ein bisschen als Warnung aus und ist mir das auch wichtig, das nochmal zu erzählen, weil das schon auch was ist, was mir immer wieder begegnet ist im Leben in Gemeinde. Ich meine damit jetzt, will niemandem einen Vorwurf machen, aber es gab sexuellen Missbrauch auch hier in der Gemeinde. Es gab Machtmissbrauch auch hier in der Gemeinde. Und vielleicht wird die ein oder andere Geschichte noch erzählt werden. Und ich glaube, wir sind alle dafür verantwortlich, dass sich das möglichst nie wieder wiederholt. Und das können wir nur, wenn wir Liebe üben. Wirklich echte Liebe. Liebe, die wirklich das Beste des anderen sucht und nicht eigentlich heimlich doch das Beste für sich selbst. Ja, das ist in der Ehe schon schwierig. Und wie viel schwieriger ist es in der Gemeinde? Agape. Die Liebe, die vielleicht am wenigsten Nutzen hat. Ja, Phileo ist noch so eine Geben- und Nehmenliebe. Eros ist sowieso, ja, auch man hat dann einen körperlichen Gewinn irgendwie davon. Aber was hat man bei Agape? Nichts. Ja, das ist die Liebe, die sich entscheidet. Die Liebe, die nichts muss und aber alles kann. So steht es im Griechischen hier. So sagt der Paulus das. Wer bist du, dass du den Diener eines anderen richtest? Römer 14. Also Agape, ja, die Liebe, die sich entscheidet, das Beste für den anderen zu suchen. Und das ist unser Auftrag immer wieder. Und Liebe zu üben ist manchmal gar nicht so einfach, vor allem dann, wenn ich selber mich nicht geliebt fühle. Und deswegen kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Heilung. Raphael heißt, Gott heilt. Oder Gott ist mein Heiler. Ganz kurz, ich muss wieder scrollen. Ihr seid alle so, vielleicht ein bisschen doch zu ernst gewesen jetzt. Gott als Heiler. So, da will ich euch vorlesen aus Jesaja 61. Und das ist nämlich auch etwas, was ich glaube, was wir erleben dürfen, dass wir im Laufe unseres Lebens mit Gott zusammen geheilt werden dürfen. Und heil kommt ja von, oder hängt ja ganz eng zusammen mit dem, was man heute im Englischen so wiederfindet als whole, also ganz. Also es geht immer auch um eine Vervollständigung. Heil ist so die Vorstellung letztendlich, etwas ist herausgebrochen, etwas ist kaputt gegangen und ich versuche es wieder heil zu machen, etwas wieder zusammenzubringen, was eigentlich zusammengehört. Und ich glaube, jeder von uns hat so seine Wunden im Leben. Es gibt vielleicht den einen, der hat eine glückliche Kindheit gehabt und trotzdem wird der auch Dinge erlebt haben, die nicht so toll waren. Vielleicht auch sich selber zugefügt. Ja, und ich finde das spannend und auch ein Privileg übrigens, mit wie vielen von euch ich so ein Stück eures Lebens gehen durfte, auch ganz intensiv, ja, wenn ihr bei mir in der Seelsorge wart oder so, oder wenn wir irgendwie lange abends uns noch unterhalten haben. Und es waren für mich die besten Momente. Weil ich das faszinierend finde, so ein bisschen ins Leben von Menschen reinzublicken und in die Gedankenwelt von Menschen reinzublicken und das, was sie so ausmacht. Und ich bin immer wieder erschüttert, ja, wie schnell man nach außen hin urteilt über einen Menschen und wenn man ihn besser kennenlernt, dann doch viel mehr versteht. Und sich dann vielleicht noch wundert, ein Wahnsinn, dass dieser Mensch heute überhaupt noch hier ist bei der Geschichte, die der erlebt hat. Und deswegen ist es für mich so ein Geheimnis, dass Gott nicht nur unser gebrochenes Bein heil macht, ja, oder nicht nur Krebs heilen kann und es halt vielleicht manchmal tut und manchmal nicht, sondern dass er auch uns immer heiler machen will im Laufe unseres Lebens. Dass wir nicht da stehen bleiben müssen, wo wir sind, weil er mit uns weitergehen will. Weil er an diese Wunden ran will, die in unserem Leben sind und die manchmal so vielleicht auch ganz subtil immer so jucken. Und ich glaube wirklich, dass wir zu einem glücklichen und zufriedenen Leben kommen können, wenn wir uns von Gott Stück für Stück heilen lassen. Jesaja 61, Vers 1 bis 3. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Die zerbrochenen Herzen zu verbinden, Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Ihnen Freude zu bringen statt Trauer und Lobgesang statt eines betrübten Geistes. Die zerbrochenen Herzens sind heilen und die innere Gefangenschaft lösen. Und ich wünsche uns, dass wir auf diesem Weg bleiben. Ja, dass wir uns von Gott wirklich immer wieder heilen lassen. Weil ich habe das Gefühl, manche Menschen, die bleiben stehen im Leben, so die sagen im Prinzip, ach, ich bin so in meinem Trott, ich mache jetzt hier so weiter, es ist in Ordnung, diese Wunde, die gehört halt zu mir. Ja, oder so bin ich halt, ich bin halt krummelig. Ich bin halt irgendwie selbstsüchtig, ich bin halt irgendwie nachtragend. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen was von deiner DNA, ja. Aber ich glaube, wenn es dir wehtut und wenn es dir schadet und wenn du es nicht haben möchtest, dann darfst du es auch abgeben. Und dann darfst du es auch heilen lassen. Weil Gott alles heilen kann. Und Gott alles heilen möchte, was uns träge macht. Und ich glaube, wenn wir uns heilen lassen von Gott, wenn wir diese Dinge, die uns runterziehen, diese Schuld, die wir anderen nachtragen, diese Schuld, die wir vielleicht selber mit uns tragen, oder diese Verletzungen, die uns mal zugefügt wurden, wenn wir die immer mit uns rumtragen, dann fällt es uns auch schwerer zu lieben. Deswegen hängt es mit dem vorigen Punkt zusammen, mit den Kamelen und den Mücken. Ja, weil wenn wir nachtragen, wie können wir dann lieben? Wenn wir uns selbst hassen, wie können wir dann lieben? Wenn wir ständig unzufrieden sind mit dem, wie unser Leben sich so entwickelt hat, wie können wir dann lieben? Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine Aufgabe an uns, uns heilen zu lassen im Laufe unseres Lebens. Und dafür haben wir Gott einerseits, wir haben den Heiligen Geist, der uns vielleicht manchmal anstößt und sagt, Mensch, da ist doch ein Thema, geh doch da mal ran. Aber wir haben auch die Möglichkeit, uns gegenseitig zu helfen. Es gibt die Möglichkeit, zur Seelsorge zu gehen, nicht nur hier in der Gemeinde, sondern auch sich woanders einen Seelsorger zu suchen. Es gibt die Möglichkeit, sich für Therapie anzumelden. Es gibt auch gute christliche Therapeuten, wenn ihr Vorurteile gegen nicht-christliche Therapeuten habt. Es gibt die Möglichkeit, und ich glaube, es gibt keinen, der zu gesund ist, als dass ihm meine Therapie guttun würde. Und wenn ihr euch zu gesund fühlt, dann könnt ihr euch bei mir melden, dann wüsste ich gern mal, was bei euch richtig gelaufen ist. Aber wir dürfen uns, und vielleicht dazu gehört auch so ein bisschen, sich die Erlaubnis zu geben, an sich selber zu arbeiten. Manche Menschen, die sind so im Trott, die haben so sehr das Gefühl, funktionieren zu müssen und etwas leisten zu müssen, dass sie gar nicht sich die Zeit nehmen, mal in ihre eigene Seele zu gucken. Die rotieren, die haben vielleicht von Anfang an gelernt, immer zu rotieren, damit sie sich bloß nicht mit sich selber auseinandersetzen müssen. Weil sie schon merken, da ist ganz viel Baustelle. Ja, und es gibt vielleicht Menschen, die gönnen sich das einfach auch nicht, weil die sagen, oh, anderen geht's doch noch viel schlimmer. Und das stimmt immer. Es gibt immer einen, dem es noch schlechter geht als dir. Und trotzdem darfst du dir Zeit nehmen für dich selber. Mein Supervisor, das ist so vielleicht, ich höre gleich auf, der hat immer zu mir gesagt, wenn ich zu spät gekommen bin, er ist ab und zu mal vorgekommen, dann hat er immer zu mir gesagt, Herr Holmer, Sie berauben sich der Zeit für sich selber. Und tatsächlich, seit er damit mit mir dran gearbeitet hat, warum gönne ich mir so wenig Zeit für mich selber, bin ich pünktlicher gekommen. Ich glaube, ich war jetzt seit einem Jahr nicht mehr zu spät oder seit anderthalb. Ja, weil ich wusste, das ist so diese eine Stunde, die habe ich, um über mich selber nachzudenken im Monat. Also zumindest mit der Hilfe eines anderen Menschen. Und das gönne ich mir jetzt. Da gibt es vorher und nachher nichts, was zu wichtig wäre, als dass ich mir diese Stunde nicht nehmen kann. Und das gönne ich euch auch, weil Gott das euch gönnt. Ja, und weil ihr nicht hier auf der Welt seid, um zu funktionieren, sondern ihr seid auf der Welt, um geliebt zu werden und zu lieben. Das ist vielleicht so mein letzter Gedanke, geliebt zu werden und zu lieben. Und ich wünsche mir, dass diese Liebe in euch selber wächst, dass sie über euch hinaus quillt, dass sie hier in der Gemeinde wächst, dass die Liebe über allem steht, was unser tägliches Handeln so bestimmt und dass sie vor allem auch diesen Stadtteil erreicht und die Menschen, die sich so sehr danach sehnen. Amen.